SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Das erste Buch, über das wir sprechen, steht auf Platz 7 der Bestenliste im Juni und ist ein Debütroman. Adas Raum heißt der Erstling von Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo, der im S. Fischer Verlag erschienen ist. Sigrid Löffler, eigentlich müsste das Buch ja Adas Räume heißen, denn wir wandern mit der Figur Ada und ihren Reinkarnationen durch die unterschiedlichsten Epochen an die verschiedensten Orte. Was sind denn das für Schauplätze, an denen der Roman spielt?
Ja, dieser Roman treibt sein Spiel mit so ziemlich allen angesagten zeitgeistigen Diskursen, also Identitätspolitik, Gender Studies, Postkolonialismus, Feminismus. Vor allem geht es um die Nöte von People of Color, also um willkürlichen und unwillkürlichen Rassismus. Da hat die Autorin Sharon Dodua Otoo so ihre eigenen Erfahrungen. Sie ist eine Londonerin, eine Woman of Color, und sie lebt aber jetzt in Deutschland. Sie hat auch die Sprache gewechselt. Sie hat den Bachmann-Preis gewonnen als erste Britin und als erste schwarze Autorin. Und Adas Raum ist also auf Deutsch geschrieben und das ist ihr erster Roman. Und sie hat sich da ganz Beträchtliches vorgenommen, ziemlich große ästhetische und literarische Ambitionen da an den Tag gelegt. Es geht um vier Frauen, die alle Ada heißen. Es sind zwei weiße, zwei schwarze. Und eigentlich will sie am Beispiel dieser vier Frauen durch 6 Jahrhunderte hindurch zeigen, welche Mühe weibliche Selbstermächtigung macht. Und das angesichts von kolonialherrschaftlicher, von rassistischer oder auch nur von patriarchalischer Dominanz weißer Männer. Das wird vorgeführt und wird entgegengesetzt der Welt der Frauen. Das ist eher eine solidarische Welt von Schwestern, von Müttern und von Vormüttern. Es sind sehr grausame Geschichten. Immer geht es um Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen, um männliche Übergriffe gegen Frauen durch die Jahrhunderte hindurch. Aber das Ganze wird mit einer ziemlich souveränen Eleganz erzählt. Also der Ton ist, nennen wir das mal, heiterer Ernst oder mit Goethe gesprochen, ernste Scherze.
Und wie die Reise durch diese verschiedenen Lebenswelten in die unterschiedlichen Zeiten, von denen Sie gerade gesprochen haben, literarisch gelingt, darüber werden wir dann gleich auch noch sprechen. Zunächst hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman. Wir haben eine Episode im März 1945 ausgewählt, weil sie vermutlich die gewagteste Passage ist. Es liest Isabelle Dumais.
In der sogenannten Sonderbaracke gab es anfangs keine festgelegten Zimmer. Alles andere, was sich in oder um das Arbeitslager Dora befand, war beziffert, gemessen und lückenlos erfasst. Von außen war sie kaum zu unterscheiden von jenen anderen Holzhütten auf dem kahlen Gelände. 10,5 Meter breit, 23,75 Meter lang, einstöckig. Unaccommodating, hätten die Tommys dazu gesagt. Ohne die Blumen in den Fenstern wäre sie überhaupt nicht auffällig gewesen. Sämtliche Insassinnen weigerten sich, ihre Unterkunft auch Sonderbaracke zu nennen. Obwohl Ada mit »zur Hölle« eine viel passendere Bezeichnung gefunden hätte, einigten sie sich, inspiriert von der Verwaltungsnummer, auf den Namen 37. Bei ihrer Ankunft hatten sie, noch waren sie Frauen, jede eine sechsstellige Zahl zugeteilt bekommen. Diese wurde sogar auf die Unterwäsche genäht und sollte für die gesamte Zeit des Aufenthalts nicht geändert werden. Kleidung, Frisuren, Mahlzeiten, Pausen, Stellungen. Alles war vom Lagerkommandanten festgelegt und angeordnet worden. Nur die Belegung der Zimmer nicht. Ada landete allerdings des Öfteren in dem linken Zimmer am Ende des Ganges, wo, falls sie zur richtigen Zeit ihre Augen geöffnet hatte, die Abenddämmerung besonders schön erschien. So oft befand sie sich dort, dass es schließlich den Namen Adas Raum erhielt. Ausgerechnet dieses Zimmer war ich. Friederike Lindauer, Linde oder Bärchen für Ada oder 972621 für die Arbeitsstatistik, war eine von acht. Noch waren sie Frauen, die im März 1945 zahllosen Gefangenen zu Willen sein durften. Besser als Ravensbrück war die einhellige Einschätzung. In 37 gab es wenigstens besseres Essen, wärmere Kleidung und überhaupt die Möglichkeit, sich zu waschen. Bei ihrer Ankunft in Dora hatte Linde sich auf einen dünnlippigen Glatzkopf eingelassen, allein weil er über Umwege auch aus Göttingen kam. Er hieß Waldemar, schuftete seit Anfang des Jahres im Krematorium und roch so entsetzlich, wie er aussah. Er nutzte alle ihm gebliebenen Mittel, um sie für sich alleine zu gewinnen, weil er es konnte. Seine heikle Position innerhalb der Lagerhierarchie erlaubte ihm, sagen wir mal, gewisse Privilegien. Zwischen unzüchtigen Kommentaren und einem erzwungenen Zungenkuss versicherte Walde, dass er höchstpersönlich dafür sorgen konnte, dass es Linde in der Sonderbaracke gut gehen würde. Er grinste, nachdem sie das Wort »gut« ungläubig wiederholt hatte. Seine Zahnlücken unterstrichen die Verwahrlosung seines mageren Gesichts. 37 war sicherlich weniger grausam als jene 3 Tage im Ravensbrücker Stehbunker. Aber das Positivste, was Linde zu dem Ort, an dem sie sich befand, sagen konnte, wäre weit entfernt von gut gewesen. Sehr, sehr weit. Dennoch ließ sie sich auf einen fragwürdigen Deal mit dem Kapo ein, um überhaupt eine Chance zu haben, die Hölle von Dora zu überleben. Sie erfreute sich seiner zahlreichen Mitbringsel. Sie befriedigte ihn mit der Hand oder mit dem Mund, je nach Bedarf, und sie bekam seine sonstigen Untaten nur im entferntesten Sinne mit. Eines Tages schenkte Walde Linde ein ungewöhnliches Armband. Sie waren in dem Zimmer direkt neben mir, als sie es nahm.
Isabelle de Mail las aus Adas Raum von Sharon Dodu O'Toole, der im S. Fischer Verlag erschienen ist und der auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juni steht. Hubert Winkels, es bedarf ja einer gewissen Chuzpe, Figuren über die Jahrhunderte hinweg in eine Reihe zu stellen, insbesondere eine Ada im Konzentrationslager und später dann eine Ada auf Wohnungssuche im heutigen Berlin. Was will uns die Autorin damit sagen, beziehungsweise gelingt ihr dieses Verknüpfen des eigentlich schwer Vergleichbaren?
Ja, sie zielen damit und auch mit der Auswahl dieser Lesestelle natürlich auf einen besonderen, heiklen Punkt. Ich würde sagen, als Werturteil ein Schwachpunkt dieses Romans, der fast unvermittelt eine sehr harte Szene, eine Prostituierte im Konzentrationslager zeigt, auf dem knappen Raum, sehr konkret, sehr abgründig, sehr gewalttätig. Man kann sich, glaube ich, dieser Schockwirkung gar nicht entziehen, wenn man diese Stelle liest. Und sie ist eingebettet, das war ja der andere Teil Ihrer Frage, in eine Folge von Ada-Auftritten, von Frauen unterschiedlicher Zeit, unterschiedlicher Herkünfte in Ghana oder sagen wir in der Goldküste. Im 15. Jahrhundert beginnt es, dann geht es ins 19. Jahrhundert zur Zeit von Charles Dickens und dann eben ins Konzentrationslager. Der Zusammenhang zwischen diesen Zeiten, klar, man kann den sehr einfach konstruieren, wenn man das will. Also ich glaube, bei diesem Roman ist unglaublich viel dem Leser überlassen, der gutwillig und vielleicht auch von der identitätspolitisch aufgezäumten Not sozusagen berührt natürlich den Kolonialismus im ersten Teil sehr, sehr stark evoziert sieht. Im zweiten Teil wird es schwieriger bei Ada Lovelace, die Mathematikerin, die eigentlich berühmt ist, aber eigentlich spielt ihre Rolle als Mathematikerin wiederum im Roman keine Rolle. Sie begegnet eher am Rande der Hungersnot in Irland und den Flüchtlingen 1848 aus Frankreich nach England. Die Notsituation ist schon eine der sozialen und der sozialen Aufstände, aber das wird eher nur angespielt. Und dann sind wir sofort im Konzentrationslager und dann muss man im Grunde den vierten Teil, der aber viel, viel ausführlicher ist und mindestens ein Drittel des Romans hintereinander wegbespielt, nämlich den Schluss, das lange, lange Ende, das ist ganz anders erzählt, viel konkreter, viel nachvollziehbarer. Da ist es eine schwarze Wohnungssuchende Ada in Berlin. Und in dieser Reihenfolge steckt natürlich klar eine Kette von Unterdrückung, eine Kette von möglicherweise Selbstermächtigung, das ist nicht ganz leicht zu sehen. Zwischendurch werden die Frauen auch alle erschossen, also zumindest die ersten 3 am Ende von Kapiteln um die Seite 100 und 110. Spielt aber keine Rolle, sie machen dann trotzdem weiter. Und ich finde, in einer so lockeren Konstruktion, nur über die Unterstellung, es gibt diese koloniale, rassistische Gewaltgeschichte, diese Türchen einzuhängen, das ist mir zu einfach. Ich finde, das wird den jeweiligen Situationen nicht gerecht. Vor allen Dingen ist sie meines Erachtens der Aufgabe gar nicht gewachsen, im jeweiligen Fall das Milieu, die Zeit, das Wetter, die Natur, die Umstände und die konkrete Szene so zu evozieren, dass es ein Ganzes ergibt. Sie stürzt sich immer sofort auf totale Einzelheiten, sodass man nicht mal für die einzelne Szene ein halbwegs geschlossenes Bild vor Augen bekommt und muss quasi alle Arbeit selbst leisten und das im Sinne sozusagen so der angeregten politisch-historischen Vorstellungen, die der Roman hofft, sozusagen im Leser vorzufinden oder wecken zu können. Und ich finde, die Mittel dazu sind dann wiederum etwas dünn. Das Lapidare des Stils hat manchmal was Leichtes, das stimmt, aber es ist mir wirklich zu dünn für den Gegenstand, für den unglaublichen Stoff, den sie da bearbeiten will.
Vielleicht bleiben wir genau bei diesem Thema. Ist die Autorin der großen Aufgabe gewachsen, die sie sich selber stellt? Gerrit Bartels, der Roman verbindet ja nicht nur die unterschiedlichen Epochen- und Figurenperspektiven. Immer wieder erweckt die Autorin auch eigentlich unbelebte Dinge wie einen Besen, einen Türklopfer oder eben auch ein Frühstücksei zum Leben. Wie fügen sich denn diese Stilelemente in den Roman ein und funktioniert das dann?
Ja, ich habe den Eindruck, dass das eigentlich ganz gut funktioniert mit diesem Reisigbesen. Damit geht's ja los. Dann geht es weiter mit einem Türklopfer, wo ein Löwe drauf ist. Das ist dann ja in London des 19. Jahrhunderts. Das Bordellzimmer wird auch eben animiert, wird zu einer Ich-Erzählerin. Auch das Armband, das auch schon in dem KZ jetzt in der kleinen Passage erwähnt wurde, das durchzieht sich ja auch einmal durch diesen Roman. Und ich meine, dieser Animismus, der passt ganz gut eigentlich zu den verschiedenen Ich-Erzählerinnen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Otu, also diesen ganzen Konstruktionen, die sie da begeht, dass sie dem literarisch nicht wirklich gewachsen ist. Man hatte am Anfang das Gefühl, also bei der Lektüre, gerade zur ersten Hälfte, also mit den drei verschiedenen Erzählräumen, also mit den unterschiedlichen Orten, dass sie eben da auch Geschichten erzählt, dass man sich da also ganz gut einfügen kann, wobei natürlich diese KZ-Geschichte, da müsste man eigentlich noch mal länger drüber reden, ob sie das eben wirklich so gut hinbekommt. Das ist das eine. Und dann ist aber so, dass es im vierten Teil, also dann, wenn der ganze Roman nach Berlin verlegt wird, da hat man schon den Eindruck, jetzt lässt es nach. Da kriegt sie auch keine Geschichten mehr hin. Es sind eigentlich dünne, erwartbare Erzählpassagen. Wenn es dann wirklich um Rassismus geht, um diese junge Ada, diese Frau, die eben eine Wohnung sucht und immer wieder in verschiedenen Wohnungen auftaucht, diese Wohnung nicht bekommt. Sie ist eine schwarze, schwangere Frau und hat natürlich Probleme in Berlin, eine Wohnung zu finden. Das ist irgendwie erwartbar. All diese Sachen, die dann, also wenn es dann um Rassismus, um Sexismus, um Kolonialismus, um Postkolonialismus geht, das fand ich dann enttäuschend. Also ich habe mit einer großen Erwartung diesen Roman zu Beginn gelesen, um dann eben doch immer weiter enttäuscht zu werden von dem, was mir dann geboten wird. Und ich habe schon den Eindruck, dass sie also ihre Themen, dass sie diesem Roman, also das Literarische erzählen, dann doch zugunsten der Themen, die sie unbedingt bearbeiten will, dass sie dieses Erzählen dann instrumentalisiert, wenn man so will.
Jetzt haben wir zwei kritische Stimmen gehört, Frau Löffler. Ich habe am Anfang den Eindruck gehabt, Sie hatten durchaus Sympathien für dieses Buch und fanden das ästhetisch auch durchaus gelungen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Also ich fand auf jeden Fall es beachtlich, dass die Autorin einen so großen literarischen Ehrgeiz entwickelt. Es ist ja zurzeit Mode, Gender-Romane zu schreiben. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Büchern, die in diesem Frühjahr erschienen sind. Eines von Bernardine Evaristo und eines von der Mitu Sanyal. Die sind außerordentlich erfolgreich. In meinen Augen sind das solche Schnappatmungsromane, die sich ganz leicht weglesen lassen. Und im Vergleich dazu schien mir dieser Roman von Otu doch ehrgeiziger zu sein und er macht mehr Mühe. Da gebe ich Hubert Winkels absolut recht. Er überlässt dem Leser die Arbeit, diese Bruchstücke zusammenzusetzen. Und ich habe es aber ganz gerne, wenn ich als Leser gefordert bin. Also insofern war ich schon mal positiv eingestimmt für diesen Roman. Ich gebe zu, dass ich auch über diese Passage Mittelbau-Dora doch gestolpert bin. Ich erkläre mir das so, dass die Autorin Otu als Engländerin da ein etwas entspannteres Verhältnis zum Holocaust oder zu Geschichten über den Holocaust hat. Wir würden wahrscheinlich in Deutschland da eher davor zurückschrecken, das einfach so einzubauen in eine Geschichte. Aber sie hat damit offensichtlich keine Probleme. Sie hat das auch in einem Interview mal gesagt, dass sie das gar nicht so schwierig findet. Aber sie ist eben halt doch Engländerin von ihrer Herkunft nach. Was mir dann doch ganz gut gefallen hat, was die Geschichte auch zusammenhält, ist dieses Ding-Symbol, dieses Perlenarmband aus Ghana. Das ist ja ein Fruchtbarkeitssymbol, dieses Armband. Und es ist aus matriarchalischem Urbesitz. Und es geht hier von Frau zu Frau, von einer Hand in die andere. Aber eigentlich sind es immer die Männer, die den Frauen namens Ada dieses Armband gewaltsam wegnehmen. Trotzdem, das Armband bleibt. Und es ist dann letztlich doch wieder in weiblichem Besitz. Und das hat mir dann doch gefallen. Das fand ich eine Konstruktion, die auch trägt. Bei allen Einwänden würde ich dann doch sagen, dass dieser Roman sehr lesenswert ist.
Darf ich noch kurz was zu der Sprache des Romans sagen, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Sprache manchmal einfach nicht angemessen ist für das, was in dem Roman geschildert wird. Frau Löffler hat es als heiterer Ernst beschrieben. Manchmal ist sie mir wirklich eine Idee zu heiter, zu gewollt, komisch, wenn eine Gebärmutter, also da in dem KZ Mittelbau Dora in Berlin hat, oder wenn ein Gott taucht ja auch als Figur auf, wenn der auf einmal anfängt zu Berlinern. Das sind so, ja, Witzchen, und ich finde, das ist oft nicht angemessen für das an Grausamkeiten, was sie eben in diesem Roman von Anfang, wo ein Kind stirbt, schildert. Da habe ich wirklich ein Problem mit. Also wenn man das wirklich durchgängig liest und immer wieder auf einmal diese, ja, Komik, dieser Humor dann auf einmal so durchbricht.
Vielleicht darf ich auch zum Stil eine Anmerkung machen. Also nach dem Motto, was wünscht sich denn der Kritiker, was die Autorin getan hätte tun sollen. Diese Einnahme verschiedener Perspektiven, Erzählperspektiven durch Dinge, die hat ja ihren eigenen Reiz. Nicht, dass sie zum ersten Mal hier auftaucht, aber sie hat ihren Reiz. Aber sie hält sie ja leider nicht durch. Also es wäre ja schön, wenn sie tatsächlich, zum Beispiel nehmen wir das Beispiel 1848 London, aus der Perspektive eines Türklopfers erzählen würde. Dann könnte sie nur erzählen, was in unmittelbarer Umgebung dieser Tür geschieht. In einer Tür geschieht meistens sehr, sehr viel. Die ganzen Theaterstücke leben nur vom Türenschlagen. Und man sieht immer nur, was möglich ist in diesem kleinen Weltausschnitt. Ja? Und der Rest ist eh zu ergänzen. Das ist ja eine Chance, so zu erzählen. Das nutzt sie aber nicht. Die erklärt ja sogar dann irgendwie lang und breit, warum dieser Raum als Erzähler jetzt nicht ausreicht im Fall von Nordhausen und KZ. Da hat sie sich wirklich um die Chance gebracht, ein wirklich perspektivisches Erzählen zu wählen. Stattdessen weicht sie dann aber aus. Dann erzählt Ada, dann erzählt Adas Schwester, dann redet der liebe Gott. Es kann quasi jederzeit in diesem Roman reden und sofort übernehmen, wenn eine andere Perspektive nicht stimmt. Und das finde ich tatsächlich auch ein gewisses Nichtkönnen implizierend. Und zum anderen Thema dieses KZ-Teils, dass er mir nicht gefällt in der Proportion, habe ich ja schon angedeutet. Ich wollte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass es ja wirklich eine breite Diskussion international darum geht, ob man den Antisemitismus, also den eliminatorischen Antisemitismus in Deutschland in eine Reihe stellen kann, und zwar in eine kausale, historischen Konnex mit dem Sklavenhandel und dem Kolonialismus, ob er quasi als Teil davon gefasst werden kann oder nicht. Ich erinnere an Achille Membe, der Ethnologe, Historiker Zimmerer gegen Thomas Schmidt in der Zeit und so weiter. Es gibt ja wirklich heftige Diskussionen über das Verhältnis des deutschen Antisemitismus zur allgemeinen Unterdrückung in der Kolonialbewegung seit Jahrhunderten. Das wird hier ja durchaus mit evoziert. Es wird diese Reihe, die Totschlägerreihe, mit einem Kafka-Zitat zu sagen, aber sie wird in keiner Weise mit irgendetwas grundiert, was handfest ist, außer unserem eventuellen Willen, das genauso sehen zu wollen. Das ist auch ein Problem, finde ich, bei solchen schweren historischen Gütern, die sie transportiert.
Ja, aber lieber Hubert Winkels, kann man denn der Autorin zum Vorwurf machen, dass sie ihren Roman früher geschrieben hat, als die Streitfragen um Mbembe und Zimmerer und Thomas Schmidt dann passiert sind? Der Roman ist ja früher erschienen. Die Diskussionen, über die wir uns jetzt den Kopf zerbrechen, sind ja durchaus nachher geführt worden. Und sie konnten Fremden aus diesem Grund schon gar nicht in den Roman eingehen.
Also erstens stimmt es nicht. Also die Diskussion um die Ausladung von Achille Mbembe ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt oder länger. Aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist eigentlich, dass man diese KZ-Szene nicht in so leichtgewichtiges Gewebe unterbringen kann. Das funktioniert, wenn man so will, erzähltechnisch ist. Man kann aber auch politisch-moralisch argumentieren und sagen, es gehört sich nicht.
Ich glaube, wir werden hier an dieser Stelle nicht zu einer Einigung finden. Und insofern lassen wir diesen Dissens mal bestehen. Und das zeigt ja dieser Roman auch, dass die Diskussion gleich losgeht. Vielleicht ist dieser Roman auch als eine Art von Diskussionsangebot zu lesen. Adas Raum von Sharon Dodula O'Toole ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank.